Surgeon Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE & Co. KG und Medtronic GmbH.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Surgeon Talk, der chirurgische Podcast rund um alles, was in der Chirurgie spannend ist. Heute sprechen wir über eine interdisziplinäre Schnittstelle mit der Anästhesie, die präoperative Evaluation und Prämedikation, die Grundlage und Voraussetzung für jede unserer Operationen ist. Höchste Zeit also, diese Thematik in den Fokus zu rücken. Unser heutiger Gast ist Professor Dr. Christian Zöllner, Klinikdirektor der Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf und Erstautor der aktuellen interdisziplinären Empfehlung mit dem Titel Präoperative Evaluation erwachsener Patientinnen und Patienten vor elektiven, nicht herztoraxchirurgischen Eingriffen, erschienen 2024 in die Anästhesiologie. Lieber Christian, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du heute mit dabei bist.
Ja, vielen Dank, liebe Mara. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann und freue mich auf das Gespräch.
Wir starten mal direkt mit der ersten Frage. Warum gibt es überhaupt die präoperative Risikoevaluation und Prämedikation durch die Anästhesie? Die Frage stellen wir uns als Chirurginnen und Chirurgen ja häufig, weil wir manchmal das in unserem Alltag kurzfristig vielleicht als Hindernis wahrnehmen könnten, aber es ja doch durchaus auch Vorteile hat für unsere gemeinsamen Patientinnen und Patienten. Was ist da deine Antwort drauf?
Ja, also ich glaube, es gibt viele Gründe, warum es sinnvoll ist, sich mit dem Patienten, mit der Patientin vorher einmal auszutauschen. Ich glaube, das Wichtigste ist die Risikoabschätzung. Wenn wir uns im perioperativen Bereich bewegen, auch intraoperativ, dann ist es doch so, dass wir durch eine Risikoevaluation im Vorfeld das Outcome unserer Patientinnen und Patienten doch nochmal substanziell verbessern können. Und dazu dient die präoperative Abschätzung des Risikos. Risiko bedeutet aber nicht nur das eingriffsbezogene Risiko, also das Risiko, das sich durch den Eingriff für den Patienten ergibt. Risikoevaluation bedeutet auch das patientenspezifische Risiko, also das, was der Patient mitbringt an potenziellen Risikofaktoren, Komorbiditäten. Und wenn man in der Summe sowohl die präoperative Risikoevaluation des Patienten als auch das eingriffsspezifische Risiko zusammennimmt, dann kann man substanziell nochmal den Verlauf und das Outcome des Patienten beeinflussen. Und deshalb ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir das im Vorfeld gemeinsam, und das ist auch ein wichtiger Punkt, den ich hier adressieren möchte, also Chirurgie, Anästhesiologie, zusammen bewerten, besprechen und dann auch für den Patienten nochmal verändern können.
Jetzt hattest du ja schon angesprochen, gemeinsam. Was können wir sozusagen als Chirurginnen und Chirurgen, wie können wir das eigentlich bestmöglich für euch vorbereiten?
Also da ganz wichtig ist natürlich der Austausch, den wir haben im Vorfeld, also welche OP wird durchgeführt, ja, wie ist der zu erwartende Blutverlust zum Beispiel, welches Risiko, gibt es Komplikationen, die auftreten können, was kann man im Vorfeld schon antizipieren, und dass wir genau da in die Kommunikation kommen und diese Ergebnisse, jetzt auch patientenassoziierte Risikofaktoren, Komorbiditäten, was erwarten wir aus Sicht der Anästhesiologie, dass wir uns da nochmal austauschen und dann für den Patienten, die Patientin den besten Weg und das beste Prozedere auch gemeinsam besprechen. Ich glaube, das ist zielführend und das hilft uns allen weiter.
Okay, das heißt, wir machen uns eigentlich im besten Idealfall, steht der operative Plan schon komplett, weil dann könnt ihr sozusagen abschätzen, was braucht es an Narkoseführung, was braucht es an zusätzlicher Instrumentierung, und wir versuchen das möglichst nah an dem zu bleiben, was wir dann auch tatsächlich vorhaben im OP.
Ja, richtig. Und ich meine, das leben wir ja auch im Alltag. Das eine ist die Information, die wir erhalten über den Eingriff. Aber wenn es darüber hinaus Themen gibt, dann wählen wir häufig den direkten Weg und telefonieren miteinander oder besprechen uns auch in irgendwelchen Boards, ja, wo dann genau über einzelne Patienten nochmal diskutiert wird, um dann eben den besten Weg festzulegen.
Ja. Jetzt geht es ja auch um die neue Empfehlung oder die Empfehlung von 2024. Das ist ja eine aktualisierte Empfehlung von 2011 und 2017, die ich übrigens sehr empfehlen kann zu lesen. Ich habe auch noch mal ganz viel gelernt in Vorbereitung auf diesen Podcast und auch heute schon im klinischen Alltag angewendet. Wie viel zusätzliche Diagnostik ist denn erforderlich? Also müssen, ist es sinnvoll, dass man vorher schon alles Mögliche macht, Röntgenthorax und so weiter und so fort? Oder ist es eigentlich häufig so, dass man erstmal sozusagen lieber die Prämed abwarten sollte und ja, bleibt dann eigentlich häufig so eine Routineuntersuchung letztlich ohne Konsequenz? Was ist da eure Erkenntnis gewesen, auch in Vorbereitung dieser Empfehlungen?
Also vielleicht darf ich zur Empfehlung noch was sagen. Also ja. Eine gemeinsame Empfehlung. Ja. Ich glaube, das macht sie besonders wertvoll. Das heißt, gemeinsam zwischen den Fachverbänden abgestimmt. Die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie, die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin und die Deutsche Gesellschaft für Anästhesie und Intensivmedizin gemeinsam haben eine Empfehlung verfasst. Mhm. Ich glaube, das ist etwas, was uns auch auszeichnet und abhebt von anderen Empfehlungen. Ja. Das Thema ist gerade sehr en vogue, hat man ein bisschen den Eindruck. Es gab andere Fachverbände, die für uns auch solche Empfehlungen geschrieben haben, beispielsweise 2024, die Europäische Gesellschaft für Kardiologie, dann die American Heart Association. Es geht immer um dieses Thema Risiko, präoperative Evaluation. Und deshalb war es gut, dass sich diese drei großen Fächer, nämlich Chirurgie, Innere Medizin, Anästhesiologie, jetzt auch zu einer gemeinsamen Empfehlung, die, wie du richtig gesagt hast, schon einmal publiziert war im Jahr 2011, 2017, jetzt nochmal neu aufgelegt wurde. Ja. Vielleicht das nur zum Hintergrund. Und deine Frage, also das sind alles Themen, die man auch in der Empfehlung nachlesen kann. Also welche Art von Untersuchung ist denn jetzt noch notwendig? Ganz wichtig da auch, dass wir individualisiert das betrachten. Mhm. Also idealerweise keine festen Schemata jetzt auch vorgeben wollen, sondern individualisiert in Abhängigkeit von dem Risiko, das der Patient mitbringt, in Abhängigkeit von den Komorbiditäten, die er hat, dann individualisiert eben noch einzelne Untersuchungs- oder Behandlungspfade festlegen. Und was ganz gut gelungen ist in der Empfehlung auch, das kann man dann auch teilweise den Tabellen entnehmen. Da gibt es beispielsweise eine Tabelle, wo auf der X-Achse das Risiko für den Eingriff, also niedrig, mittel oder hoher chirurgisches Risiko, und auf der Y-Achse ist dann das Risiko anhand der Komorbiditäten, die der Patient mitbringt. Und dann kann man genau sehen, also bei hohem Risiko durch den chirurgischen Eingriff, bei niedrigem Risiko durch das der Patient mitbringt, sind folgende Untersuchungen noch nötig. Und das kann man dann eben solchen Schemata entnehmen. Von daher, glaube ich, hilft diese Empfehlung weiter, dass man hier Unterstützung bekommt. Was ist eigentlich derzeit nach derzeitigem Stand noch wichtig? Welche Untersuchung muss vorangestellt werden und welche nicht? Und das kann man dann eben der Empfehlung ganz gut entnehmen.
Da hatten wir auch vorhin schon einmal kurz drüber gesprochen. Ich fand das ganz spannend zu sehen, dass eben gerade am Uniklinikum die großen viszeralchirurgischen Eingriffe eigentlich alle auch durchaus eine kardiale Risikostratifizierung benötigen, was mir so in dem Ausmaß gar nicht bewusst war. Und dass ihr jetzt da auch erst, also auch das reingenommen habt, was ihr sozusagen von den anderen Fachgesellschaften an neuen Erkenntnissen hattet, ne? Hatte ich richtig verstanden, dass sozusagen vermehrt EKG, kardiale Biomarker eigentlich vermehrt eine Rolle spielen sollen, auch bei gerade so großen Eingriffen?
Ja, das ist korrekt. Das gibt es ein paar neue Empfehlungen auch von Seiten der Kardiologie, dass im Prinzip Patienten, die beispielsweise über 65 Jahre sind, die mehrere Risikofaktoren haben, dass man bei diesem Patienten in jedem Fall ein EKG, ein 12-Kanal-EKG vorher durchführen soll. Es geht so weit, dass man sogar Troponin bestimmen soll und nicht nur vorher, sondern auch 24 und 48 Stunden nachher. Es wird kontrovers diskutiert auch noch, aber das sind Schritte, glaube ich schon, die in Richtung Patientensicherheit gehen und die nicht immer einfach in den Kliniken zu implementieren sind, scheitert häufig an Ressourcen auch, sind teure Untersuchungen oder auch Personal, das man nicht zur Verfügung hat. Mhm. Aber wenn wir uns tatsächlich verbessern wollen, also die Patientensicherheit erhöhen wollen, dann sind das eigentlich naheliegende erste Schritte, die wir jetzt gehen müssen. Und deshalb sind sie in unserer Empfehlung auch hinterlegt. Wir haben jetzt neu auch zu den vorangegangenen Publikationen hier, also 2011 und 2017, haben wir Empfehlungsgrade jetzt mit aufgenommen, die sich sehr eng anlehnen an die Empfehlungen der AWMF, also mit Empfehlungsgrad A, B oder 0. Mhm. Das heißt, soll, sollte oder kann. Und jede einzelne Maßnahme, und in der Summe sind wir auf 70 gekommen, jede einzelne Maßnahme wurde bewertet mit einem Empfehlungsgrad und dann obliegt es natürlich eben selber, ob er das dann umsetzen kann, ob er es berücksichtigt oder eben nicht.
Jetzt hattest du ja schon so Standards einmal kurz angesprochen. Wie läuft so ein Standardtermin in der Primed-Ambulanz ab? Wie stellt man, wie, wenn man jetzt als Anästhesist sozusagen startet, wie kann man sich das vorstellen? Mein erster Tag steht noch bevor oder auch als Chirurgin, der Patient verschwindet da sozusagen in der Primed. Was passiert mit den Patienten? Wie läuft das da konkret ab?
Ja, es wird nicht so viel anders sein als bei euch auch, aber Patienten werden erstmal erfasst. Ja, dann sind wir jetzt hier bei uns an der Klinik in der glücklichen Lage, dass wir eine digitale Umgebung haben. Das heißt, die entsprechenden Bögen sind digital hinterlegt und der Patient bekommt so ein Tablet in die Hand gedrückt und füllt dann mal diese Fragen aus. Die basieren auf Bögen, die kommerziell verfügbar sind, ja, und kreuzt dann an. Danach wird dieser Katalog oder dieser Prämedikationsbogen wird im gemeinsamen Gespräch mit dem Anästhesisten, mit der Anästhesistin einmal durchgegangen und dann werden die eingriffsspezifischen Punkte besprochen, die darüber hinaus wichtig sind, die eben bisher noch nicht diskutiert wurden. Also individualisierte Themen werden besprochen. Dann findet eine körperliche Untersuchung statt. Mhm. Das betrifft bei uns jetzt in erster Linie natürlich mal den Atemweg auch. Also kann der Patient den Mund öffnen, wie weit ist der Kopf reklinierbar und andere wichtige Dinge, je nach Befund und an Organerkrankungen, die der Patient mitbringt. Und im letzten Schritt werden dann die möglichen Komplikationen nochmal aufgeführt, mit dem Patienten gesprochen, besprochen. Und der Patient unterzeichnet dann den Bogen auch in digitaler Form und dann ist das Gespräch beendet. Ja.
Okay.
Also das wird in der Regel dauert so ein Gespräch dann 20 bis 30 Minuten.
Ja. Mhm. Wie lange ist das jetzt gültig, wenn sozusagen wie viel vorher muss das einerseits stattfinden? Also gibt es da eine Sperrfrist oder dergleichen? Und wie lange ist das gültig? Also kann ich das theoretisch auch, ist eine Fangfrage natürlich offensichtlich, aber kann ich das theoretisch auch ein Jahr vorher machen sozusagen?
Da gibt es eine ganze Reihe von höchstrichterlichen Urteilen zu dem Thema Sperrfrist. Das Urteil heißt es, hat erst einige Monate Bestand, aber Sperrfristen in der Form gibt es nach einem BGH-Urteil nicht mehr. Das heißt also, am Vortag muss man nicht zwingend aufklären, man kann auch kürzere Zeiten wählen. Entscheidend, glaube ich, ist immer, dass man hier individualisiert das betrachtet, auch mit dem Patienten dann natürlich auch bespricht. Und dann, Sie können nicht am OP-Tisch aufgeklärt werden, aber einige Stunden vorher, wenn wir der Meinung sind, der Patient ist sich dessen bewusst, auch der Tragweite seiner Entscheidung, reichen dann aus. Also es muss nicht zwangsläufig 24 Stunden vorher aufgeklärt werden. Ein neues Urteil. Wie lange hält so eine Aufklärung? Auch da sehr individualisiert bitte betrachten. Es gibt ein paar Urteile, die sagen 3 Monate. Ist so eine Zeit, wo man dann zwingend neu aufklären muss. Ja. Bis zu 6 Wochen hat das auf jeden Fall Bestand. Aber auch da Vorsicht bitte, wenn sich irgendetwas fundamental für den Patienten ändert, sei es, dass der Eingriff verändert sich fundamental mit ganz anderem Risiko oder wie auch immer, oder der Gesundheitszustand des Patienten ändert sich, dass ein Herzinfarkt ist dazugekommen oder ein Schlaganfall, dann kann man nur dringend raten oder dann muss man auf jeden Fall neu aufklären, weil sich ja doch eine neue Situation für den Patienten ergibt.
Wenn wir jetzt eben so einen Patienten haben, der hat beispielsweise ein Pankreaskarzinom, also eine OP, die man, sagen wir mal, begrenzt gut aufschieben kann, weil wir den innerhalb von 4 Wochen operieren wollen. Und in der Prämie zeigt sich jetzt, dass der kardial vorerkrankt ist, der braucht dann vielleicht doch nochmal eine Koronarangiografie, dann verändern sich Aspekte. Wenn wir jetzt den Patienten sozusagen reagieren auf das, was in der Primed gefunden wird, in Bezug auf einen dann doch irgendwie auch elektiven Patienten mit einem subtilen Notfallcharakter, wie verändert sich da euer Vorgehen? Also manchmal denkt man ja, okay, die Patienten gehen hin und her, wir machen nochmal mehr und mehr, aber für euch macht das ja doch auch durchaus einen relevanten Unterschied, ist mein Eindruck, im Sinne von, dass ihr dann nochmal vielleicht nachrüstet. Vielleicht kannst du das einmal nochmal beschreiben, welche Relevanz da auch tatsächlich dieses immer wieder Nachschauen, kardiologische Vorstellungen hat bei eben genau diesen Patienten.
Ja, das ist ein wichtiger Aspekt. Also ich glaube, so das Thema perioperative Letalität ist so ein bisschen unterschätzt, wenn man in die Statistiken guckt. Es gehört zu den Top 5 Todesursachen, tatsächlich perioperative Letalität. Und das ist in meinen Augen eine Möglichkeit, wie wir uns tatsächlich noch verbessern können. Auch intraoperativ sind wir schon sehr gut geworden. Immer weniger invasive OP-Verfahren, minimalinvasiv, Robotik, robotische OPs, ja, also blutsparende Eingriffe, Maßnahmen etc. Also die Sicherheit intraoperativ ist sehr hoch, perioperativ können wir uns verbessern. Und da helfen genau diese Themen natürlich schon deutlich weiter, wenn wir weiterführende Diagnostik machen, Untersuchungen haben, wie wir den Patienten vielleicht präoperativ verbessern können, bevor wir ihn in eine schwierige Operation bringen und ihn da begleiten können. Also sprich, solche Untersuchungen sind hilfreich, weil eine vorangegangene kardiologische Abklärung, eine Stent-Implantation vielleicht einen postoperativen Herzinfarkt verhindern kann. Also das sind wichtige Themen und deshalb sind solche Untersuchungen auch wichtig. Immer mit der Frage, wie kann ich den Patienten verbessern, wenn ich die Zeit habe, also für einen elektiven Eingriff. Wenn ich die nicht habe, weil es einen Notfalleingriff habe, dann mache ich mir auch Gedanken, aber vielleicht kann ich dann das ein oder andere nicht mehr durchführen. Das muss man halt individuell dann entscheiden.
Ja. Wenn sich jetzt, was empfiehlst du einem jungen Kollegen aus der Chirurgie oder aus der Anästhesie, der sich jetzt auf seinen ersten Tag vorbereitet, im Sinne von, gibt es Literatur, die du empfehlen würdest, Tipps, die du noch mitgeben würdest, die wichtigsten Key-Takeaway-Messages sozusagen für dich, auch als du jetzt dich mit der Empfehlung in den vergangenen Jahren zusammen befasst hast?
Ja, du hast es ja schon angesprochen, also Leitlinien, egal in welchem Feld der Medizin und zu welchem Thema ich mich beschäftige, Leitlinien gehören definitiv und Empfehlungen gehören definitiv dazu, die einmal kurz durchzulesen, durchzublättern, sich anzugucken, ist, glaube ich, die beste Vorbereitung, die man erstmal betreiben kann. Darüber hinaus gibt es natürlich auch viel Literatur zu einzelnen spezialisierten Themen. Und sich da im Vorfeld einmal theoretisch zu belesen, ist sicher sehr von Vorteil.
Ja, dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit. Das war's für heute von uns von Surgeon Talk, der chirurgische Podcast, der unter die Haut geht. Schreibt uns eure Meinung zu diesem Thema unter www.surgeontalk.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich, dass du mit dabei warst und freue mich schon jetzt auf die nächste Ausgabe von Surgeon Talk gemeinsam mit euch, eure Mara.
Surgeon Talk wurde präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Vielen Dank an unsere Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE & Co. KG und Medtronic GmbH.